dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
meinsportpodcast.de
Tobi.
Andreas.
Die Ereignisse haben sich ein bisschen überschlagen in den letzten 24 Stunden, seitdem wir unsere letzte WG aufgemacht haben. Aber wir haben gestern, und darüber sprechen wir nachher auch noch, aber wir haben gestern ja schon angekündigt, wir haben einen Gast heute. Und weil wir doch gerade auf dem Hype-Train Tour de France aufgesprungen sind, da haben wir uns gedacht, da müssen wir jemanden dazu holen.
Ja, und wenn wir schon eine Woche lang planen, dass wir donnerstags einen Gast haben, dann passiert natürlich mittwochs in Amerika ganz, ganz viel. Aber wie gesagt, wir lassen das nicht unter den Tisch fallen. Wir sprechen aber erstmal über die Tour de France.
Tour de France. Und da ist unser Gast ist Lukas Kruse, der hier bei meinsportpodcast.de erst Experte war. Und seit kurzer Zeit ist er Pressesprecher beim Team Sunweb. Hallo Lukas.
Hallo ihr beiden.
Lukas, du bist nicht bei der Tour de France dabei, oder?
Nee, wir haben dieses Jahr entschieden, es gibt ja so ein bisschen die Begrenzung, dass pro Team insgesamt nur 30 Personen nach Frankreich reisen dürfen. Und durch die Bedingungen, die oder die Beschränkungen, die von der vom Rennveranstalter verhängt wurden, macht es die Arbeit auch für uns Pressesprecher vor Ort nicht so einfach. Und deshalb bin ich dieses Jahr quasi im Homeoffice, aber trotzdem irgendwie hautnah dran.
Aber ihr berichtet, also beziehungsweise du berichtest dann auch darüber, du bist mit der Tour de France involviert dann.
Genau, also ich habe eine Kollegin vor Ort aus unserem Team an Pressesprechern, mit der ich dann zusammenarbeite und betreue dann trotzdem weiterhin die Presse, die auch von zu Hause berichtet, denn ich habe auch schon mitbekommen, dass der ein oder andere Journalist eben auch entschieden hat, die Tour nur von zu Hause zu betreuen und für die bin ich dann eben da.
Deine wievielte Tour wäre das gewesen dieses Jahr?
Die zweite.
Also einmal hast du es quasi miterleben dürfen. Wie anstrengend ist das? Drei Wochen wahrscheinlich mit ein bisschen Vorarbeit und Nacharbeit, fast 4 Wochen durch Frankreich zu juckeln?
Ja, ist schon sehr anstrengend. Ich hatte das Glück, ich mache gerade erst meinen Führerschein. Das heißt, ich musste letztes Jahr zumindest nicht noch die Autos dann zum Hotel fahren oder so. Da konnte ich mich so ein bisschen zurücklehnen dann zumindest in der Hinsicht. Allerdings sonst sind das sehr, sehr lange Tage. Also häufig steht man so gegen 7 auf und ist dann vor 23 Uhr auch nicht im Bett und steht dazwischen die ganze Zeit unter Feuer. Und ich denke, dass es dieses Jahr sogar noch mal ein bisschen anstrengender wird, weil eben zum Beispiel die Interviews gar nicht im Zielbereich geführt werden können, sondern man dann eben auch in Hotels nochmal irgendwelche Videocalls mit Pressevertretern organisieren muss und so. Das heißt, es verzögert sich, glaube ich, dieses Jahr noch mehr ein bisschen nach hinten. Wird also nicht unbedingt entspannter, nur weil durch die Beschränkungen jetzt der Kontakt zur Presse direkt gar nicht möglich ist.
Wie geht das Team Sunweb denn diese Tour an dieses Jahr? Ich meine, es ist ja alles untypisch dann auch und die Tour will jetzt fahren und Frankreich ist gerade erst oder hat sich selber gerade erst zum Risikogebiet erklärt, ist ja auch wirklich eine Geschichte, die auf tönernen Füßen im Moment steht. Aber wie geht das Team Sunweb denn diese ganze Geschichte an? Business as usual oder wie macht ihr das?
Nee, wir haben natürlich immer einen Blick auf die Hygienevorschriften, die dort eingehalten werden müssen, haben auch da selber eine sehr klare Kante, dass man eben in diesen Bubbles agiert hat. Also quasi das Tourteam war jetzt mehr oder weniger nur in diesem Tourteam unterwegs. Schon im Trainingslager hat man versucht, sich dann eben abzukoppeln von den Fahrern, die anderen Rennen fahren. Die Fahrer sind jetzt 10 Tage vor der Tour keine Renneinsätze mehr gefahren. Also wir versuchen da schon den Kontakt zu potenziellen Infektionsherden ein bisschen zu reduzieren, soweit es eben geht. Und wollen uns jetzt natürlich irgendwie mit allen anderen Teams der Organisation und auch der französischen Regierung natürlich dafür sorgen, dass die Tour irgendwie durchgeführt werden kann und nicht irgendwie auf Kosten von Gesundheit, sondern möglichst sicher natürlich.
Lukas, wenn ich an die Tour de France denke, dann denke ich natürlich als allererstes an die Bilder von den Bergen, wo zigtausende Leute dicht gedrängt stehen, die Fahrradfahrer quasi noch ein Stück mit anschieben, anhusten für Notfall auch. Das werden wir dieses Jahr vermutlich alles nicht sehen, oder?
Nee, soweit ich das mitbekommen habe, werden an diesen ganz kritischen Punkten natürlich dann auch die Zuschauerzahlen begrenzt werden. Ich denke, man wird auch aufpassen, dass da an den Bergen dann eben weniger Zuschauer sind, die nicht so eng aneinander stehen und so ein bisschen dann eben auch mit Mundschutz und Abstand ausgestattet sind. Das wird natürlich vielleicht der Stimmung so ein bisschen schaden. Auf der anderen Seite wird es immer noch Zuschauer geben. Es ist eine Freiluftsportart. Da ist das gar nicht zu verhindern, dass da eben ja mal jemand aus seinem Haus kommt. Aber ich glaube, so ein bisschen würde das natürlich trotzdem fehlen, aber ich glaube, am Ende sind wir alle froh, wenn durch diese Tour de France der Radsport auch so ein bisschen gerettet werden kann, als das ist ja nun mal das größte Rennen in dieser Sportart und deshalb auch so verdammt wichtig, dass es eben stattfinden kann.
Die letzten Wochen waren ja eigentlich recht gut für den Radsport. Also es gab einige Rennen, es gab dann auch spannende Rennen, es gab gute Sieger etc. Dann gab es jetzt allerdings diesen Vorfall, wo Maximilian Schachmann von einem Privat-PKW in einen Privat-PKW reingerauscht ist. Kannst du mir einmal gerade erzählen, wie sowas passieren kann?
Also so wie ich das gelesen habe, hat die Dame dort ihre Ausfahrt verlassen von ihrem Privatgebäude und gar nicht mitbekommen, dass dort ein Radrennen stattfindet. Ist natürlich unverständlich und eine Sicherheitslücke, die auf jeden Fall geschlossen werden muss. Unser Team hat da selber bei der Juniorenaustragung dieses Rennens im Vorjahr auch eine schreckliche Geschichte, da unser Fahrer Edo Maas dort auch von einem PKW erfasst wurde und jetzt eben im Rollstuhl sitzt. Also das hat so ein bisschen auch noch eine Vorgeschichte, die bei uns im Team dann natürlich ein bisschen hochgekommen ist bei den Bildern.
Ach hey. Lass uns mal über das Team Sunweb sprechen. Mit welchen Ambitionen, mit welchen Wünschen fahrt ihr zur Tour? Was nimmt sich das Team Sunweb vor mit seiner Mannschaft?
Ja, ich glaube, die Ausrichtung im Team hat sich ja generell in dieser Saison so ein bisschen verändert. Wir haben ja, Tom Dumoulin hat das Team verlassen und damit hatten wir jetzt nicht mehr den ganz großen GC-Fahrer in unseren Reihen und das wird sich jetzt natürlich auch im Tour-Aufgebot widerspiegeln. Also das ganz klare Ziel sind aggressive Rennen fahren und Etappensiege. Dafür haben wir mit Kees Bohlen einen sehr vielversprechenden jungen Sprinter dabei, der da in den Massensprints auf jeden Fall für Furore sorgen möchte und einen guten Sprintzug an seiner Seite hat. Und dann haben wir, glaube ich, darüber hinaus sehr viele Fahrer, die aus einer Ausreißergruppe auf jeden Fall mal einen Etappensieg einfahren können. Thijs Benoot aus deutscher Sicht natürlich Nikias Arndt, der seinen Etappensieg bei der Tour fehlt ihm noch. Dann hat er bei allen drei großen Rundfahrten einen Etappensieg eingefahren. Und auch Søren Krogh Andersen beispielsweise und Mark Hirschi sind noch zwei weitere Fahrer, die Etappensiege einfahren wollen. Ich glaube, das ist ganz klares Ziel und man will, glaube ich, auch mit der Fahrweise so ein bisschen für Unterhaltung sorgen.
Nikias, don't call him Niklas Arndt, ne?
Genau.
Gottes Willen. Ja. Vielleicht, Lukas, vielleicht können wir noch ein bisschen auf das Gesamtbild der Tour gucken. Hast du einen Favoriten im Auge oder welche Fahrer erwartest du weit vorne, wenn ich jetzt sagen würde, vielleicht außerhalb vom Team Sunweb, wer gewinnt das Gesamtklassement?
Ja, ich glaube, so in der allgemeinen Wahrnehmung wird es ein Zweikampf zwischen Primoz Roglic und Egan Bernal. Primoz Roglic hat einen verdammt guten Eindruck hinterlassen bei den jetzt stattgefundenen Rennen. Egan Bernal ist der Vorjahressieger. Ineos hat ganz schön das Team umgekrempelt. Da wird's spannend ohne Chris Froome und Geraint Thomas. Und ich denke auch aus deutscher Sicht wird man mit Emanuel Buchmann mal definitiven Kandidaten fürs Podest haben. Und wer weiß, wenn zwei sich streiten, freut sich ja vielleicht der Dritte.
Warst du überrascht, dass Geraint Thomas und Chris Froome nicht antreten können?
Schwer zu sagen. Also bei Chris Froome hat sich's ja doch ein bisschen angedeutet, durch die schwere Verletzung eben im Vorjahr und jetzt auch die Leistung. Ich glaube, bei Geraint Thomas war die Überraschung allgemein ein bisschen größer. Aber was man halt auch trotzdem sagen muss, abgesehen davon hat Ineos immer noch ein verdammt gutes Team. Also es ist, glaube ich, das einzige Team, was zwei ehemalige Toursieger zu Hause lassen kann und immer noch absolut eines der besten Teams bei der Tour stellt. Ist natürlich ein Luxusproblem und aber bei Geraint Thomas, da ist man, glaube ich, ein bisschen überraschter gewesen, denn auch wenn er jetzt ebenfalls noch nicht die Top-Leistung in diesem Jahr gezeigt hat, ist er immer noch der Zweite des Vorjahres und hatte eben nicht die großen Verletzungssorgen in der Vergangenheit.
Was ich noch wissen wollte, die Tour ist ja durchaus ein bisschen anders, ne? Ich meine, was habe ich gelesen? Es geht im zweiten oder dritten Tag sofort schon ins Gebirge. Es gibt nur ein Einzelzeitfahren. Also ist ja schon ein bisschen anders. Und wir lassen den ganzen Norden mit seinen Windstraßen und so lassen wir komplett aus.
Und die Atlantikküste. Ja, ich glaube, es gibt trotzdem ein, zwei Etappen, wo es Windkanten geben könnte. Aber sonst hast du natürlich recht, das wird eine richtig harte Tour. Auch die Sprinter haben größtenteils einen großen Bogen drum gemacht, weil anders als sonst, wo man es ja vielleicht so hatte, dass man erst auf der 8., 9. Ja. Etappe das erste Mal eine schwierige Ankunft hatte, sind jetzt, glaube ich, der erste richtige Massensprint ist auf der 5. Etappe. zu erwarten, vielleicht sogar auf der ersten, je nachdem, wie schnell und aggressiv das Rennen gefahren wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Tour. Das Einzelzeitfahren ist auch kein richtiges, weil es ja zum La Planche de Belfi hochgeht, also ein Bergzeitfahren ist. Ja, vielleicht will man ein bisschen dafür sorgen, dass ein Franzose jetzt noch bessere Chancen hat, mal die Tour wieder zu gewinnen. Denn Thibaut Pinot, der ja durchaus auch im erweiterten Favoritenkreis zu finden ist, der ist jetzt kein besonders guter Zeitfahrer, deshalb hat man da vielleicht dieses Jahr ein bisschen drauf verzichtet. Und sonst, ja, könnte es eine spannende Rundfahrt werden, eben weil man von Anfang an Vollgas fahren muss und man eben doch viele Fahrer hat, die zumindest vorne eingreifen können. Ist eine andere Charakteristik. Ich glaube, es erinnert mehr so ein bisschen an den Giro, der ja auch immer häufig viele Bergetappen früh sehr aggressiv gefahren wird. Vielleicht will man da jetzt bei der Tour mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Ich bin gespannt, wie sich das dann ausgeht.
Aber die Tour ist doch, oder das Tourprofil ist doch geändert worden durch Corona, oder stand das letztes Jahr schon fest, dieses Profil?
Nee, das ist so geblieben. Also so, der Grand Départ in Nizza stand genauso fest und ich glaube, an den einzelnen Etappen hat sich jetzt auch nicht viel geändert. Ich glaube, hauptsächlich bei den großen Rundfahrten haben sich Vuelta und Giro geändert, weil die eben beide auch im Ausland gestartet werden. Da musste man jetzt natürlich darauf reagieren, weil ich glaube, es ist gerade nicht vertretbar, dass dann der Tour-Tross erst in, der Giro-Tross erst in, ich glaube, Ungarn wäre er gestartet und dann rüberfliegt nach Italien. Das wäre, glaube ich, unter den aktuellen Bedingungen gar nicht möglich gewesen.
Kannst du mir noch einmal gerade sagen, welche Klassiker auf dem Programm stehen? Ist der Tourmalet dabei? Ist der Alpe d'Huez dabei? Der Mont Ventoux dabei? Der Col de Perissot? Sind die dabei dieses Jahr?
Dabei bin ich gar nicht so genau im Bilde. Super. Ich habe nur gesehen, der Grand Colombier ist dabei, ist jetzt nicht der ganz große Klassiker, aber sonst bei den Anstiegen habe ich mich noch nicht so genau mit dem Profil beschäftigt. Ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Aber La Planche de Belfi, das Einzelzeitfahren, wird auf jeden Fall auch episch. Den sind sie letztes Jahr auch gefahren und der hat oben, glaube ich, so ein bisschen Gravel auch. Das wird, glaube ich, ganz, ganz spaßig. Und ansonsten gibt es, glaube ich, den einen oder anderen Klassiker, aber zum Beispiel Alpe d'Huez bin ich mir sehr sicher, ist nicht dabei.
Ich finde, Alpe d'Huez gehört jedes Jahr da rein.
Das muss sein, ne?
Ja, ist aber ohne Fans natürlich auch nicht das Gleiche. Ja. Oder mit weniger Fans.
Ja,
dann lieber nächstes Jahr oder so und dann richtig.
Ach, was würde ich nochmal darum geben, Ulle und Armstrong da hoch zu sehen?
Im jetzigen körperlichen Zustand,
genau.
Ja, die brauchen dann auch die Zuschauer zum Hochschieben, glaube ich.
Gibt es Sprintabfahrten, beziehungsweise gibt es Sprint oder Zielsprints mit abschüssiger Abfahrt? Weil da haben wir zwei fiese Unfälle in diesem Jahr erlebt.
Ich glaube, das ist bei der Tour nicht so üblich. Da ist man natürlich auch sehr bedacht darauf, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ich habe jetzt nur gehört, dass ich glaube, bei der zweiten oder dritten Etappe es jetzt eine Abfahrt gab, wo Rollsplit in der Abfahrt irgendwie gesichtet wurde von Fahrern, die das jetzt schon mal abgefahren sind und da gerade irgendwie diskutiert wird, wie man das regeln kann. Aber ich glaube, die Tour ist allgemein da doch sehr professionell und weiß um ihre Bedeutung in der Radsportwelt. Und da hat man eigentlich selten so ganz große Sicherheitsprobleme, die ist eigentlich meistens relativ unbedenklich.
Ich liebe ja Bergetappen, aber was ich nicht und wo ich meistens abschalten muss, sind die Abfahrten. Und da hoffe ich, da drücke ich die Daumen, dass da nichts passiert, weil wenn die dann mit 80, 90 da runterkesseln, das kann ich nicht gut ab.
Ja, also es ist natürlich auch immer die Frage, das Risiko gehen die Fahrer ja auch ein Stück weit selber. Muss man, also das Rennen wird immer nur so schnell gefahren, wie die Fahrer das fahren wollen. Und da hat man natürlich dann auch einen Einfluss, wenn man weiß, ist es vielleicht ein bisschen feuchter oder hier ist eine steile Kurve, dann das weiß man ja vorher häufig schon so grob, wie die Abfahrt aussieht. Dann kann man ja da zumindest sich ein bisschen drauf einstellen. Aber ich glaube, bei so hohen Geschwindigkeiten kann es mit Stürzen eben auch sehr, sehr schnell gehen. Da braucht nur ein Stein doof liegen oder so. Ja. Und den siehst du natürlich bei Google Maps vorher nicht.
Ja. 8 Jan Vogts und ein Sprinter bei Team Sunweb. Kann ich das so richtig zusammenfassen?
Nochmal, ich habe es nicht genau verstanden.
8 Jan Vogts, Jens Vogts und ein Sprinter?
Ja, so ein bisschen. der ein oder andere ist dann vielleicht auch eher für den Sprintzug eingeplant, aber ich glaube, am Ende darf sich wahrscheinlich jeder mal in einer Ausreißergruppe versuchen. Also trifft das ganz gut.
Ja, also ich habe auf jeden Fall schon wieder Bock, Andreas. Wir haben das ja letzte Woche hier so ein bisschen angefangen, das Thema zu beackern und ich könnte jetzt, also von mir aus könnte es heute losgehen. Ich habe Bock.
Samstag geht's los. Du musst ja nur noch zweimal schlafen.
Ja, Samstag geht's los, ne?
Ja. Genau. Samstag geht's los, ja.
Und
genau. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel, viel Glück, die vor Ort sind, dass A, Corona-mäßig natürlich nichts passiert, dass da dass das Ganze nicht abgebrochen werden muss, dass sich keiner infiziert und dass sich natürlich auch keiner verletzt. Und Lukas, dir allen voran wahrscheinlich von zu Hause dann vorm Computer und vorm Fernseher viel Spaß.
Danke, danke. Ich wird auf jeden Fall nochmal anders. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, dabei zu sein, aber es gibt auch Schlimmeres, weil wenn du vor Ort bist, kriegst du auch nicht so viel vom Rennen mit. Also genieße ich dann den Radsport ein bisschen mehr dieses Jahr vielleicht.
Na siehste, wir wünschen dir viel Erfolg für die 3 Wochen. Wir wünschen eurem Team Sunweb. Wir sind Team Sunweb, haben wir schon gesagt. Team Sunweb und Team Bora Hansgrohe, wo wir allerdings vom Produkt von Bora Hansgrohe so ein bisschen verführt worden sind in der letzten Woche. Dass es möglichst viel und häufig Team Sunweb irgendwo in der Ausreißergruppe zu sehen ist. Lukas, vielen, vielen Dank dafür für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Es ist immer wieder schön, hier bei meinem Sportpodcast vorbeizuschauen.
Das hast du schon
gesagt. So hört man das gerne. Andreas, wenn Lukas sagt, von 7 bis 23 Uhr sind die Arbeitstage, während er bei der Tour ist, da denke ich, ich wollte es vorhin nicht sagen, es ist ja ein typischer Arbeitstag für Andreas.
Das ist ein typischer Arbeitstag.
Ich 16 Stunden unter Strom, das hört sich an wie Andreas' Leben.
Ja, aber mein Leben besteht dann ja auch unter anderem auch daraus, Sport zu gucken. Ich meine, das macht Lukas auch, aber diese ganze Vor- und Nacharbeit, dieses die Fahrer zusammenholen und zu sagen, hier, jetzt machst du das Interview, das Video-Interview noch, wir brauchen eine Stimme dafür und die haben auch keinen Bock, die wollen halt ihre 2 Kilo Nudeln essen und eigentlich zur Massagebank und dann sagst du, hier, mach das bitte noch und so. Ich glaube, und Journalisten abwimmeln, die sagen, hier, ich brauche ein Exklusivinterview damit und leg dich gehackt und so. Ich glaube, das habe ich nicht, von daher, es ist ein bisschen...
Ja, ich glaube tatsächlich noch anstrengender als selber Fahrradfahren, logisch, und dann der Pressemann vor Ort zu sein für das Team, ist dann der Pressemann für alle anderen zu sein, also für eine Zeitung, fürs Radio, fürs Fernsehen. Wenn ich das immer sehe, wenn die ins Ziel fahren und dann stürzen sich 80 Leute auf diesen einen armen Mann, der gerade, keine Ahnung, 220 Kilometer in den Beinen hat, dem alle Oberschenkel wegplatzen und dann halten sie ihm da noch was unter die Nase und dann wird da auch wahrscheinlich gut gedrängelt. Es wäre wahrscheinlich ein guter Job für dich mit deiner Körpergröße, dich da hinzustellen und zu sagen, ich mache das von oben weg.
Ja. Und ihr habt jetzt alle mal die Klappe zu halten.
So, und damit haben wir die perfekte Überleitung zu gestern, Andreas. Ich war müde, ich bin echt, in letzter Zeit bin ich früh müde und bin früh ins Bett gegangen und dachte mir, guckst du noch ein bisschen Struff gegen Djokovic? Das war relativ schnell, relativ langweilig. Und dann dachte ich mir, guckst du mal, was US-Sport macht. Und Eishockey stand irgendwie auch 3-0 für die Flyers und dann habe ich Basketball angemacht, weil die Bucks gegen die Magics losgehen sollte. Mhm. Und es war glaube ich 21:55 Uhr, als ich eingeschaltet habe und Twitter wurde leicht unruhig langsam, dass die Bucks nicht aufs Spielfeld kommen. Das war nicht abzusehen, oder?
Ich glaube, da haben wir gestern tatsächlich einen historischen Tag erlebt. Also, dass die Milwaukee Bucks dann irgendwann gesagt haben, nee, bis hierher und nicht weiter. Ich meine, dieses, was in Kenosha passiert ist, in Kenosha, Wisconsin, wo Jacob Blake von hinten 7-mal angeschossen worden ist. 4 Kugeln haben ihn getroffen. Er wird wahrscheinlich querschnittsgelähmt sein Leben lang bleiben. Er hat überlebt. Das ist geradezu ein Wunder. Das ist 45 Autominuten entfernt von der Halle der Milwaukee Bucks. Und nachdem das jetzt wieder so entflammend ist und nachdem wieder Polizeigewalt ist, nachdem wir gedacht haben, mit George Floyd würde vielleicht so ein kleines Umdenken einsetzen, nachdem auch die NBA dann ja auch wirklich offen das unterstützt hat, Black Lives Matter, es wurde auf dem Court, wurde es sehr prominent platziert und alle Spieler durften oder haben keinen Maulkorb bekommen und das dann...
Auf den Trikots, oben auf den Trikots, auf dem Rücken, also quasi die prominenteste Lage, die man auf dem Trikot vergeben kann, war mit mehreren Slogans zu dem Thema vergeben.
Ja, und also das hat die NBA ja schon wirklich gut gemacht, aber die Spieler hatten wohl wirklich dann auch das Gefühl, es reicht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wir können einfach nicht hier in der Bubble in Orlando die Zirkustiere geben, die für die Unterhaltung sorgen und 45 Autominuten von unserer eigentlichen Halle entfernt werden Menschen erschossen, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder angeschossen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und das ist einfach ja gestern etwas gewesen, wo ich gedacht habe, wow, hier wird gerade Historisches geschrieben. Dann hat LeBron James dann ja auch gesagt, hier, fuck this shit, I'm sick of it, we demand change. Und ich meine, wir beide, wir haben weiße Hautfarbe, wir können uns das nicht vorstellen, dass wir wegen unserer Hautfarbe diskriminiert werden. Wenn wir mal als Weißbrötchen tituliert werden, das ist vielleicht das Schlimmste und damit kommen wir beide gut um. Aber dass Menschengruppen für ihre Hautfarbe diskriminiert werden, das ist einfach für uns nicht vorstellbar. Und dass dann etwas passieren muss und das ja auch unterstützt von sehr prominenten Fürsprechern, Greg Popovich zum Beispiel, Steve Kerr in der NBA, auch was Doc Rivers gesagt hat in dieser Woche, dass das dann dazu führt, dass gestern dann der ganze Spieltag abgesagt wird, das war schon bemerkenswert. Und das hat mir.
Es war ja nicht nur Basketball. Es ging ja dann wirklich so lauffeuermäßig ging das Ganze weiter. Frauenbasketball, alle drei Spiele verschoben. Hast du die T-Shirts gesehen?
Die T-Shirts habe ich gesehen, ja. Mit 7 Einschusslöchern halt für Jacob Blake.
Major League Baseball, glaube ich, 3 Spiele verschoben, beziehungsweise erstmal abgesagt. Major League Soccer 5 von 6. Naomi Osaka, die heute hätte Halbfinale spielen sollen bei dem Cincinnati-Turnier in New York, hat gesagt, ich werde mich dem anschließen, ich werde nicht mitspielen. Inzwischen ist der ganze Tag in New York gestrichen.
Genau, also erst musste Naomi Osaka sagen, dass sie nicht antreten wird. Dann ist die Entscheidung von USTA, WTA und ATP gefallen. Die haben dann gesagt, ja gut, dann sagen wir den kompletten Tag ab. Und die einzigen, die Business as usual gemacht haben, the whitest sport alive, das ist die NHL gewesen.
Ja, wie viele nicht-weiße Sportler gibt es denn bitte in der NHL?
Die haben 42 Afroamerikaner, glaube ich, in der NHL.
Auf 1200 Spieler oder
wahrscheinlich
so.
Wahrscheinlich
irgendwas, ja. Ist jetzt grob überschlagen, weiß ich nicht. Trotz allem darf es da natürlich genauso ein Thema sein. Und ich gehe mal davon aus, die Major League Soccer ist auch eher weiß als, oder? Ich gucke, glaube ich, ganz, ganz wenig Spiele dort. Aber auch die haben ja gesagt, okay, wir machen mit. Ich weiß, ja, man kann der NHL da, weiß ich nicht, schon durchaus irgendwie mal ein bisschen kritisch gucken, aber...
Nee, also, nein.
Verlangen? Kann man es verlangen?
Ja, ich glaube, man hätte es verlangen müssen. Die NHL verliest ein 27 Sekunden langes Statement und sagt dann, let's play Hockey. Und das ist etwas, was einfach komplett gefühlslos ist und auch völlig unsensibel ist. Und da muss man sich dann meiner Meinung nach anschließen. Und die Spieler, die afroamerikanischen Spieler, die werden dann natürlich, die werden gar nicht gehört. Evander Kane zum Beispiel, einer der wenigen afroamerikanischen Spieler, hat gesagt, ja gut, für uns ändert sich tatsächlich nichts. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass die Spiele laufen etc. Und da hätte ich mir von der NHL ein ganz, ganz klares Statement gestern gewünscht.
Ja, die NBA, du hast es ja vorhin gesagt, sind tatsächlich ja auch die am meisten gemacht haben, wenn man das jetzt gegeneinander anfängt aufzuwiegen, Baseball, Eishockey und Basketball. Trotz allem reichte es den Spielern nicht. Was glaubst du, wie das weitergeht? Also grundsätzlich heute 22 Uhr, Utah gegen Denver, angesetzt.
Ja. Noch
nicht verlegt, noch nicht abgesagt.
Es gab ja gestern wohl eine Spielerabstimmung, dass ob die ganze Saison abgesagt werden soll. Und die LA Clippers und die LA Lakers haben beide gesagt, nee, wir wollen, dass diese Saison abgesagt wird. Alle anderen haben wohl gesagt, wir wollen weiterspielen. Und was halt die ganze Sache interessant macht, ist, dass die Clippers und die Lakers noch nie in einer Playoff-Serie gegeneinander gespielt haben. Zwei der größten Märkte, die dieses Land da hat. Ich meine, beide in Los Angeles, aber beides Teams mit unglaublich Fanpotenzial und wo auch wirklich viel Interesse drauf ist. Die würden vielleicht im Halbfinale aufeinandertreffen, wenn die Clippers an den Mavericks vorbeikommen und die LA Lakers ihre Serie gewinnen, wovon wir jetzt ausgehen, gegen Portland. Und da, die haben sich beide ausgesprochen, haben beide gesagt, hier, nee, wir wollen die Saison stoppen. Und die anderen Teams haben alle gesagt, nee, lasst uns weiterspielen. Und das, finde ich, ist dann noch eine interessante Geschichte, weil in jedem Team sind schwarze Sportler dabei. In jedem Team sind schwarze Spieler dabei. Und dieser Sport hat sehr viele schwarze Superstars. Allein angefangen mit LeBron James, mit James Harden, mit Anthony Davis etc. Dass da dann diese Uneinigkeit bestand, das fand ich dann doch spannend gestern Abend.
Ich finde das Argument aber auch, also beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass es ein Argument wäre zu sagen, wenn wir jetzt die Saison einstellen, dann haben wir jetzt den großen Knall, aber in 3 Tagen guckt alles wieder, weiß ich nicht, auf das nächste, was passiert, was auch immer dann passiert, sei es eine andere Sportart oder sei es irgendwas anderes, was gesellschaftspolitisch passiert. Man ist dann, glaube ich, relativ schnell wieder aus dem Fokus raus. Jetzt hat man durch diese 3 nicht gespielten Spiele hat man sehr großen Impact. Ich frage mich, wie machen wir weiter? Also wie kriegen wir das das Ganze, dass die Aufmerksamkeit nicht flöten geht, weil das ist ja eine gute Sache, darauf soll ja aufmerksam gemacht werden und es muss sich was ändern. Und ich glaube nicht, dass man das mit einer Beendigung der Saison hinkriegt, die Aufmerksamkeit am Laufen zu halten.
Weißt du was? Und dein Argument kann ich komplett nachvollziehen und habe bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht, dass in 3 Tagen halt das nächste Event kommt, wo sich dann die Fans drauf stürzen können. Och, die NFL fängt ja bald an. Da bin ich übrigens auch
Beispiel, oder
unglaublich gespannt. Keine
Ahnung, Trump macht wieder irgendwas Dummes und keiner redet mehr über die NBA.
Ja, genau.
Wenn du jetzt zurückziehst und dich quasi, also die werden natürlich auch versuchen, das weiterhin das Thema am Köcheln zu halten, aber du kriegst nie mehr Aufmerksamkeit als in dem Moment, wo es heißt, heute wird ein Basketballspiel gemacht, wir übertragen das. Es wird ja jedes Spiel übertragen. Mhm. Ich frage mich, ich habe keine Lösung, wie man das hinkriegt, aber das muss ja irgendwie in den Überlegungen, muss es ja mit drin sein. Wie kriegen wir jetzt das Thema? Weil gestern natürlich, jeder hat darüber gesprochen, ich habe dann auch, ich glaube, gibt es NBA-TV, wie heißt das richtig? Ist das NBA-TV, NBA-Channel oder
ja,
also
ja,
den hauseigenen Sender da, der lief halt und natürlich gab es da kein anderes Thema als das. Aber was machen wir, wenn morgen die Saison beendet ist? Und dann interessiert sich keiner mehr, zumindest für Basketball und die Interessen da des Basketballs. Man muss jetzt irgendwie zusehen, dass man das am Köcheln hält, das Thema.
Ja, da bin ich dann auch deiner Meinung. Ich kann, wie gesagt, beide Positionen extrem gut nachvollziehen, gebe ich offen zu. Was die ganze Sache so ja fast schon dystopisch da gestern gemacht hat, war, dass man parallel dann Bilder vom Parteitag der Republikaner gesehen hat, und parallel dann gesehen hat, wie Donald Trump dann verkündet hat, dass er jetzt die National Guard und dass er Federals oder Feds nach Kenosha, Wisconsin schicken wird, um dort die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Das hat das Ganze so, es hat so alles wie so einen ganz finsteren Film laufen lassen. Auf der einen Seite die weißen Amerikaner, die sich da gestern dafür gefeiert haben, dass Ordnung wiederhergestellt werden soll und Make America Great Again für Donald Trump, und auf der anderen Seite verzweifelte Menschen, und das tatsächlich verzweifelte Menschen, die sagen, wir schaffen es nicht oder wir können uns in manchen Distrikten, können wir uns nicht aufhalten, weil sofort die Polizei gerufen wird. Wir, sobald wir unser Handschuhfach aufmachen, um unseren Führerschein da rauszuholen, werden wir erschossen. Und das ist ja keine Übertreibung. Das gibt es ja wirklich. Du musst als schwarzer Mensch, musst du dem Polizisten sagen, ich werde das jetzt machen, ich bin unbewaffnet, ich habe nicht vor, in irgendeiner Weise mich zu wehren. Ich möchte nur zu meinem Handschuhfach greifen, um meinen Führerschein zu holen. Und da bist du in Lebensgefahr als schwarzer Mensch in Teilen Amerikas.
Ja.
Und das ist so, dass dieser Kontrast ist halt gestern Abend so heftig geworden, dass ich gedacht habe, Alter, in welchem Film bin ich hier eigentlich?
Ja, und also noch zur Ergänzung, ich finde es immer wieder krass, und das tatsächlich passiert es ja auch, jetzt bei George Floyd war es, dass das immer wieder erwähnt wurde, dieses Gespräch, wenn meistens Väter, meistens sind es die Väter, sagen, ich muss mit meinen Kindern, meistens mit den Söhnen, so früh wie möglich, also mit 8-Jährigen, 9-Jährigen, dieses Gespräch führen, wie verhalte ich mich, wenn die Polizei etwas von mir möchte. Dass 8-, 9-, 10-Jährigen Kindern quasi, ja, so ein Stück weit die Kindheit genommen wird, du kannst nicht machen, was du möchtest, weil du schwarz bist, weil dann die Gefahr besteht, dass sich der Polizist erschießt oder was auch immer mit dir macht, ein Knie in den Nacken oder wie auch immer, dass diese Gespräche so früh geführt werden müssen mit Kindern, nur weil sie schwarz sind, kommt jedes Mal wieder auf und finde ich jedes Mal wieder unfassbar bedrückend. Gestern war es, glaube ich, Chris Webber, der es erzählt hatte, da beim NBA-TV. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich.
Was ich halt auch so ganz erschreckend fand, diese 3 Kinder von dem von Jacob Blake waren halt auch im Auto.
Ja.
Was er machen wollte, er hatte wohl ein Messer im Fußraum, aber selbst wenn er das Messer gezückt hätte, wäre dann immer noch Möglichkeit gewesen, ihn zu entwaffnen. Was für mich diese Sache so unfassbar macht, ist, er geht zum Auto und er steht mit dem Rücken zum Polizisten. Er ist wehrlos in dem Moment. Und ja, dann schießt er 7-mal auf ihn. 7-mal. Das gibt's doch nicht.
Es ist auf jeden Fall, ein unfassbares Zeichen, was da gestern gesetzt wurde. Allen voran, ja, kann man ruhig sagen, von den Bucks, gut, die hatten jetzt den regionalen Bezug, aber dann auch von allen anderen Teams, die da mitgezogen haben. Gerade, weiß ich nicht, in Sport, US-Sport, der so mega auf Profitmaximierung ausgelegt ist, wo es darum geht, ja, so viel Geld wie möglich zu generieren. Jeder verdient gut an der Sache, alles gar keine Frage, aber in dem Moment zu sagen, halt, stopp, es gibt Wichtigeres. Und krasserweise, vielleicht sogar auch ein Argument gewesen, dass es gestern passiert war, 4 Jahre nach dem ersten Mal,
genau,
dass
Colin Kaepernick 4 Jahre
im Lauf gestiegen ist.
Genau, genau 4 Jahre nach Colin Kaepernicks erstem Knien zur Nationalhymne. Das ist,
wo ist Colin Kaepernick geboren?
Weiß
in Milwaukee, nicht. Wisconsin.
Ernsthaft?
Ja.
Boah, ey. Da läuft es mir kalten Rücken runter.
Ja, fand ich, also ich habe es natürlich gegoogelt oder nachgegoogelt, nachdem ich es gelesen hatte, aber es stimmt tatsächlich. Colin Kaepernick, Wisconsin geboren. Ja. Da war was los. Ich bin echt gespannt, wie sie das weiter hinkriegen und dass sie die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, da weiter am Laufen halten. Ich hoffe, dass es irgendwie eine gute Lösung gibt, mit der die allen was bringt. Also ich weiß nicht, ob ein Abbruch die entscheidende oder die beste Lösung ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich wünsche der Liga, ich wünsche den Spielern, dass die richtige Entscheidung getroffen wird und dass dass dieses, was LeBron James gesagt hat, we demand change, dass das weiterhin am Leben erhalten wird. Und ich hoffe ernsthaft, dass wir ab dem 3. November im Weißen Haus einen neuen Präsidenten sehen werden, weil es kann nicht weitergehen mit Donald Trump. Wenn es noch weitere 4 Jahre Donald Trump gibt, dann kannst du die Scherben zusammenfegen in 4 Jahren.
Ja, und wenn für Notfall ist das Argument, dass man Trump nicht wählt, also für die Leute, die ihn zumindest in Erwägung gezogen haben, ihn zu wählen, dass dann die Sportsaisons abgebrochen werden. Dann, wenn das Argument ist, meinetwegen auch gerne über die Argumentationskette. Hauptsache, er wird nicht gewählt.
Hast du den Tweet von John Isner gesehen?
Nee, habe ich noch nichts gelesen, deshalb dachte ich mir, du könntest mir bestimmt die neuesten Neuigkeiten mitteilen. Was hat John Isner gesagt?
John Isner ist ja ein großer Republikaner-Fan und war ja schon bei Sean Hannity und so und ist ein Trump-Befürworter, hat gestern Abend tatsächlich während der größten Diskussionen getwittert, Mensch, gutes Spiel da in Tampa oder starker Start von Tampa ist toll, wenn man an einem so langsamen Tag in der Bubble so ein bisschen Sport als Ablenkung hat.
Ja, kann ja vielleicht mal zu einem Abendessen gehen mit Osaka oder so.
Ja, genau. Wisst ihr, die Sendung ist jetzt am Ende. Wisst ihr, was wir morgen machen? Wir machen morgen heiße Selfies und es gibt eine 5 Minuten MSP-WG mit unserem Wochenabschlussquiz.
Bis morgen. Meinst
du? Ja, bis morgen. Tschö.
Tschö.
Oh, mach dir mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
Mein Sportpodcast.de